Es ist Montag, 20.03 Uhr. Du hörst den Podcast Teile der Lösung live.
Gespräche mit proaktiven Menschen wie du und ich, die sich nicht aufhalten lassen, unsere Gesellschaft positiv, konstruktiv und nachhaltig zu inspirieren.
Nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der ökologischen, ökonomischen und sozialen Lösungen zu werden, zu sein und zu bleiben.
Für mehr Lebensqualität. Und jetzt geht's los.
Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Teile der Lösung live. Es ist mir eine große Freude und Ehre, euch zu diesem inspirierenden, hoffentlich inspirierenden Gespräch dabei zu haben, einzuladen, dabei zu haben. Unser heutiger Gast ist niemand Geringeres als Nick Steiner, ein Meister der regenerativen Landwirtschaft und des Wassermanagements. Ich freue mich sehr, dass du am Start bist heute mit uns. Und Nick hat sich nach seinem Studium der Innovation und des Unternehmertums ganz der Herausforderung gewidmet, LandbesitzerInnen bei der Schaffung nachhaltiger und selbsttragender Landwirtschaften oder Landschaften zu unterstützen. Und mit seiner Arbeit bei den Climate Farmers, wird er bestimmt später auch noch ein bisschen dazu erzählen, hat er unzähligen Landwirten in Europa geholfen, ihre Methode zu revolutionieren und mit der Natur die Natur für sich arbeiten zu lassen. Wie das funktioniert, kommen wir später auch noch drauf. Und heute Abend werden wir in die faszinierende Welt der regenerativen Landwirtschaft und in das Wasser eintauchen und herausfinden, wie Nick das schafft, ökologische Systeme so zu gestalten, dass sie trotz extremen Wetters oder auch wegen extremen Wetters und voller Terminkalender gut gedeihen können. Und ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Frage, wie können intelligente Wassermanagementsysteme und regenerative Techniken unseren Planeten transformieren und uns zu einem nachhaltigeren Leben verhelfen. Also bleibt dran, denn das Gespräch verspricht nicht nur informativ, sondern vielleicht auch richtungsweisend zu sein oder zu werden. Nick, schön, dass du am Start bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Anmoderation. Ja, ich glaube, ich würde nicht so viel von revolutionär und weltverändernd sprechen in meiner eigenen Arbeit. Aber ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Es kommt auch immer drauf an, du bist ja damit schon eine ganze Weile unterwegs. Und wenn man dann selber in dieser Blase unterwegs ist, dann kommt es einem ja auch gar nicht mehr so besonders vor, was man macht. Das geht mir selber auch oft so. Und dann für andere, die vielleicht noch nie davon gehört haben, ist es tatsächlich revolutionär. Aber das kriegen wir jetzt in unserem Gespräch raus. Ich würde mal damit anfangen, dass wir in einer Zeit leben, wo es künstliche Intelligenzen gibt und Hochtechnologie ist allgegenwärtig, sind wir umgeben. Und die mächtigste Technologie eigentlich, die liegt unter unseren Füßen. Also das ist der Boden selbst. Ne? So ein gesunder Boden fördert nicht nur Pflanzenwachstum, sondern spielt auch eine enorme Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel, indem er zum Beispiel Kohlenstoff und Nährstoffe speichert, auch Wasser ziemlich gut halten kann, bietet Lebensraum für so viele Mikroorganismen. Ich habe mal gehört, in einer Handvoll Humusboden gibt es mehr Mikroorganismen, als es Menschen auf diesem Planeten gibt. Außerdem filtert er Schadstoffe aus dem Wasser, was sonst im Grundwasser landen würde. Und ist Erosionsschutz und noch und noch und noch und nöcher. Jetzt eingangs gesagt, künstliche Intelligenzen, Hochtechnologien. Die Welt steht ja eigentlich im Kern oder im Mainstream eher auf schnelle Lösungen. Hast du eine Geschichte parat aus deinem Leben, wo du dich dran erinnerst, dich eher für ja die langsameren oder die regenerativen Form verschrieben zu haben oder entdeckt zu haben, gegen den Strom zu schwimmen in der Welt?
Ach, da gibt's eigentlich viele. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, einfach Sachen im Kleinen und ja auch gewissermaßen langsam im Stil auszuprobieren, bevor man irgendwie versucht, alles zu skalieren und riesige Landschaften zu machen und alles auf einmal zu verändern. Und das ist am Anfang auf jeden Fall ein langsamer Prozess. Also sei es mit Bäumen, ist vielleicht das beste Beispiel. Ich habe am Anfang, als ich so ein bisschen angefangen habe in der ganzen Geschichte, immer gedacht, okay, wir müssen einfach, wenn wir irgendwie einen Wald pflanzen wollen, die größten Bäume kaufen, weil die sind dann ja schon schön groß. Und wenn wir die dann pflanzen, dann werden die schneller noch groß und das ist super, weil das dann schneller geht. Inzwischen versuche ich eigentlich so viel wie möglich von Samen zu pflanzen, weil die sich einfach viel besser etablieren können, viel besser an den Standort anpassen können. Es dauert länger, aber am Ende, was man dabei raus hat, viel robuster, viel besseres System. Und so ist es mit vielen Dingen im Leben. Also nicht nur, wenn es darum geht, irgendwelche Wälder zu pflanzen. Also da, ja, kann ich es sehr empfehlen, nicht zu schnell zu rennen.
Es ist im Prinzip das Gleiche wie, wer billig kauft, kauft zweimal, nur eben halt auf die Ökologie angewandt, oder?
Ja, absolut. Und also bei Ökologie kauft man gerne nicht nur zweimal, sondern es gibt so unendlich viele Projekte, die scheitern, weil einfach versucht wurde, alles auf einmal und schnell zu machen. Und wenn einfach die Böden noch nicht da sind, wo sie sein müssen, um die ganzen Früchte zu tragen, dann geht das halt nicht. Also da ist auch, wie viele Projekte wir gesehen haben, wo irgendwie Leute dachten, geil, ich habe voll Bock auf Waldgarten. Ich mache jetzt einen Waldgarten irgendwo in der Wüste. Und auf völlig kaputtem Land fangen sie dann an, die teuersten Fruchtbäume zu kaufen und zu pflanzen. Haben aber überhaupt keine Lösung für Wasser. Der Boden ist komplett kaputt. Und nicht ansatzweise angefangen mal mit anderen Pflanzen, die du am Anfang brauchst, um überhaupt diese Fruchtbarkeit herzustellen. Und dann wundert man sich, warum alle Pflanzen sterben und irgendwie nicht wachsen. Also ja, immer wieder.
Ja. Ist auf jeden Fall mehrdimensional. Einmal hängt es von ganz vielen Faktoren ab, wie du eben schon gesagt hast, ne? Nicht nur von den Pflanzen selbst, sondern auch von Boden, von Gesteinsschichten, wie sich das Wasser da drauf verteilt, die Kleinklimazonen, Wetter, wandernde Tierarten und so weiter. Und zum anderen hängt es davon ab, dass es keine Fertiglösung von der Stange gibt. Du kannst nicht ein System an jede Stelle einfach drauf tropfen und es kommt das Paradies raus, ne? Sondern weil es hängt halt von so vielen Faktoren ab. Da ist es dann besser, wirklich vom Samen her die Bäume hochzuziehen, damit sie sich selber über die Zeit an den Standort anpassen können. Oder ja, eben besser anpassen können. Ich komplett, kannst ja keinen Kaktus in die Antarktis setzen. Das funktioniert
nicht. Noch nicht.
Du hast was ziemlich Spannendes studiert, wenn ich das richtig gelesen habe. So eine Mischung aus Innovation, Unternehmertum und Landwirtschaft. Das klingt ziemlich selten, aber ziemlich gut. Erzähl doch mal, wie bist du da drauf gekommen oder was verbirgt sich dahinter?
Ja, also im Studium direkt war die Landwirtschaft so noch nicht mit drin. Der Grundgedanke, den ich irgendwie seit der Schulzeit hatte, ist, alle beschweren sich immer, dass irgendwie alles blöd ist. So, Kapitalismus ist kacke und alles ist blöd und wir müssen irgendwie dringend was ändern. Aber leider finden diese Gespräche oft irgendwie am Lagerfeuer statt und da hören sie dann auch wieder auf. Und danach, ja, wo bleibt dann die Handlung? Und wenn man sich so umguckt, die größte Veränderung weltweit, die wir sehen, wird ganz oft von Unternehmen herbeigebracht. Leider ist das Problem, dass die Veränderung, die kommt, normalerweise Zerstörung unseres Planeten ist und der Ressourcen. Aber Unternehmen an sich sind ein absolut gutes Werkzeug, um Dinge auch voranzubringen. Und das war schon früh meine Überzeugung, dass ich dachte, hey, warum kann man denn nicht was Sinnvolles machen als Unternehmen? Und dann kann man das Ganze auch groß machen und man ist nicht auf Spenden angewiesen, wie bei vielen Non-Profit-Organisationen. Und das war so ein bisschen der Gedanke in meinem Grundstudium, also da habe ich International Business studiert und habe da aber gemerkt, für große Unternehmen, wenn die sich ändern wollen, das ist so schwierig, die sind so verfahren in ihren ganzen Businessmodellen. Und deshalb habe ich dann noch hinten dran Innovation und Entrepreneurship, also Unternehmertum, ging, um zu gucken, okay, wie können wir denn kleine Unternehmen aufbauen, die einfach als Grundzweck etwas Sinnvolles haben, um damit dann einfach von vornherein ein Unternehmen aufzubauen, was Lösungen schafft. Und ja, daraus ist relativ viel geworden. Der Weg ging immer weiter und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir mehr in dieser Social Business oder Environmental Business Schiene, also wo wir einfach gucken, wie können wir Unternehmen aufbauen, die was Geiles erreichen, da sehe ich einfach jede Chance. Und alle Unternehmen sollten mehr in diese Richtung gehen, aber bis die Großen es machen können, müssen wir es halt den Kleinen vormachen.
Mhm. Naja, voll. Ziemlich interessanter Ansatz, denke ich, bin ich mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich sage, ja, es braucht, leider braucht es erst einen Markt, damit sich wirklich was verändert. Und dann fangen die Innovationen auch richtig an. Also wenn es halt die Notwendigkeit leider gibt und die Betroffenheit der Leute, dass die Nachfrage da ist, und es dann Menschen gibt, die sagen, hey, okay, da ist die Nachfrage, ich gucke da jetzt auch nach, keine Ahnung, Solarlösung Und dann bildet sich erst ein Unternehmen und dann kommt dieses Konkurrenzding der Wirtschaft mit ins Spiel und dann fängt es an, tak, 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 schneeballmäßig, exponentiell. Was manchmal echt ein Verhängnis sein kann im Kapitalismus, kann, man muss sich halt mit seinen eigenen Waffen schlagen, so ist es halt, oder? Und dann ist es gut, da vielleicht mehrere Unternehmen zu gründen, die ja sich um was Gutes kümmern, und dann darf man aber auch nicht dem Greenwashing zum Opfer fallen, oder eben die Unternehmenspolitik muss dann eben auch nachhaltig sein, also so wie es nach außen ist, muss es natürlich auch innen sein. Es fordert auch eine große Konsequenz, weil die ganze Welt eigentlich fast anders aufgebaut ist. Ist es ja dann quasi mit den Haien gegen den Strom schwimmen. Das ist irgendwie doppelt schwierig und anstrengend. Also von daher großartig, dass du dich dem widmest, und sehr mutig, dass du das versuchst.
Ja, es hat bei uns so ein bisschen angefangen im Studium, ganz am Anfang während des Bachelors, inspiriert von Viva Con Agua. Ich weiß, es ist vielleicht ein Begriff. Und da haben zwei meiner guten Freunde im Studium haben von Benny Adrian, dem Gründer, eine Rede gehört, wo er halt erzählt hat von Viva Con Agua und der Idee, einfach coole Projekte zu machen, um damit Wasserentwicklungsprojekte zu finanzieren. Und das war super inspirierend. Dann haben wir gedacht im Studium, hey cool, lass uns das doch auch machen. Aber wir haben in den Niederlanden studiert. Und da war es einfach dann zu schwierig, Viva Con Agua alles zu übersetzen. Und dann meinten die, hey, warum macht ihr denn nicht irgendwie eure eigene Organisation und spendet halt an Viva Con Agua? Und dachten wir, ja, top. Und bei uns, wir kamen alle aus dem Hintergrund, haben super gerne gefeiert, haben super gerne auch Partys organisiert. Und dann dachten wir, hey, lass uns doch einfach Partys organisieren. Und anstelle, dass wir das Geld vom Eintritt und von den Trinken in unsere Taschen stecken, geht das an Viva Con Agua. Und so haben wir dann angefangen, da mit einer Organisation Cold Love Foundation, die so ein bisschen immer von als, ja, wir wurden am Anfang so ein bisschen als die Hooligans von Viva Con Agua bezeichnet, weil wir einfach wilde Techno-Partys, genau, wir haben die wilden Techno-Partys organisiert für einen guten Zweck, so, und so fing das aber an. Aber in dem Rahmen haben wir auch gemerkt, es ist sehr limitierend, auch so ein bisschen, weil es eben nicht klar als Social Business aufgesetzt war, sondern eher in dieser ganzen Non-Profit-Struktur. Und dann nach dem Studium, wo es dann auch drum ging, Geld zu verdienen, und wir alle quasi nicht mehr im Studium waren, wo wir genug Zeit hatten, nebenbei noch so viel Sachen zu machen. Und das ist dann schwierig, wo man bei Viva Con Agua sieht, die haben es genial hingekriegt, aus dieser Spendenecke jetzt ganz viele Social Businesses aufzubauen. Und das ist genial. Und das hat uns jetzt inspiriert. Und wir haben jetzt alle unsere eigenen Unternehmen gegründet, mit denen wir irgendwelche Lösungen schaffen für verschiedene Sachen. Und ja, das ist einfach ein cooler Weg, weil dann können wir wachsen, und man wächst aber in eine gute Richtung, und man mit jedem Wachstum wird nicht mehr zerstört, sondern mehr Gutes geschaffen.
Ja, ja, richtig gut. Davon brauchst richtig, richtig, richtig viele. Aqua hast du gerade angesprochen, das ist auch ein gutes Stichwort. UN-Weltwasserbericht 2021 von der UNESCO hat festgestellt, dass weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben und 4,2 Milliarden Menschen keine sicheren Sanitäranlagen haben. Etwa so 4 Milliarden Menschen leben in Regionen, die mindestens einen Monat pro Jahr von hoher Wasserknappheit betroffen sind. Und ja, in der Welt, in der Wasser halt zunehmend eine knappe Ressource wird, spielt das Management von diesem kostbaren Gut eine entscheidende Rolle. Auch in der regenerativen Landwirtschaft und der Landschaftsgestaltung in jeder Region mittlerweile. Wir können ja nochmal zusammentragen, warum Wasser so wichtig ist für alle, die das noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Also ich fange mal an, der menschliche Körper besteht zu 60% aus Wasser. Das ist zwar bei jeder Art oder bei jedem Spezies ist ein bisschen unterschiedlich, aber ohne Wasser kein Leben. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser.
Ja, Wasser ist einfach für alles ausschlaggebend, und das fing am Anfang so ein bisschen an durch unsere Arbeit mit Viva Con Agua und der Love Foundation. Und da ging es eben auch viel drum in diesen Regionen, wie können wir es schaffen, da Brunnen zu finanzieren, dass es einfach Wasser gibt. Und ich bin immer weiter in diese Thematik reingekommen. Und nach dem Studium, ich habe in Amsterdam meinen Master gemacht, komme aus Hamburg, und beides Städte, in denen es immer regnet und eigentlich fast immer grau ist. Und von daher war Wasser für mich so, ja, natürlich fällt das den ganzen Tag vom Himmel. Bin danach auf die Kanaren gezogen, nach Teneriffa, um ganz viel Freiwilligenarbeit zu machen auf verschiedenen kleinen Farmen, um so ein bisschen quasi zu lernen, weil ich super interessiert war in Permakultur und generell diesen ganzen regenerativen Sachen, und ich wollte es irgendwo ausprobieren und bin deshalb dahin gezogen. Und ja, dann auf Teneriffa war es plötzlich so, auf der ersten Fahrt, wo ich gearbeitet habe, da regnet es einfach 10 Tage im Jahr, im Durchschnitt 280 Millimeter. Und da wurde uns plötzlich bewusst, so, boah, krass, es regnet nicht die ganze Zeit und es, wir müssen darauf aufpassen. Und so ging das dann weiter und auch mit ganz vielen Farmern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, es kommt immer wieder auf diesen Punkt, du kannst das beste landwirtschaftliche System haben, alles kann perfekt sein, wenn du kein Wasser hast, klappt es nicht. Und Landwirtschaft ist quasi nur das eine, Leben ist das andere und gerade heute ist es absolut, ja, bewusst hier auf Teneriffa, wo ich jetzt lebe, bin komplett off-grid, also nur Solar und nur Regenwasser und ich habe einen Wassertank, einen Hauptwassertank, der ist in die Terrasse so ein bisschen reingebaut und ich habe jetzt einen zweiten noch vor der Regenzeit besorgt, der ist flexibel mit 50.000 Liter auf einer Terrasse, den ich jetzt über die Regenzeit voll machen wollte. Die Regenzeit beginnt hier eigentlich im September. Dieses Jahr gab es aber noch fast nichts und ich war die letzte Woche in Portugal für Projekte, um da Dämme zu bauen und verschiedene Projekte umzusetzen und ich kam heute wieder und der Tank ist alle. Und das heißt, wir hatten einfach, also meine Mitbewohner, die jetzt und Mitbewohnerinnen, die jetzt hier waren, hatten jetzt gestern und heute kein Wasser. Also dann kannst du nicht Geschirr spülen, Klospülung, duschen, geht alles nicht. Also ja, Trinkwasser hatten wir noch.
Ja.
Das war das Einzige.
Nicht so, wie du es sonst gewohnt bist, auf jeden Fall.
Ja, und es ist einfach, also und es ist nicht so, dass man das kurz repariert und dann hat man wieder Wasser, sondern es ist dann einfach alle. Und so geht es vielen Menschen. Und wir haben das große Glück, dass ich jetzt die paar Regenfälle, die wir hatten in den letzten Monaten, dass ich jetzt ein System aufgebaut habe, dass ich die auffangen kann durch die Dächer. Aber da sind 10.000 Liter drin. Also wir haben jetzt 10.000 Liter, bis es das nächste Mal vernünftig regnet. Und das ist schon angsteinflößend.
Das ist wenig.
Da ja. gibt's nicht einfach eine Leitung, die man aufmacht, wenn es nicht vom Himmel kommt.
Ja, Wasser durchläuft ja so einen ständigen Kreislauf, ne, von Verdunstung, Kondensation, Niederschlag, das nennt sich hydrologischen Zyklus. Und deswegen bleibt halt die Menge von Wasser auf diesem Planeten immer gleich. Das Problem ist nur, es gibt Süß- und Salzwasser. Und Salzwasser ist halt in den Ozeanen, aber das ist nicht trinkbar, können wir nicht trinken. Und Süßwasser ist das, was wir brauchen, das ist lecker. Davon gibt's aber nicht viel. Und wenn das jetzt abregnet und nicht im Land gehalten werden kann, dann rauscht das direkt ins Meer und dann ist das Salzwasser. Und wir haben bisher noch keine Technik, die sehr energiesparsam Salzwasser in Süßwasser verwandelt. Außer halt das Klima, ne? Das macht es durch Regen, durch Verdunstung. Aber wir haben noch keine Technik. Deswegen, wir wollen an Süßwasser ran. Das wird immer knapper. Es gibt so einen wie den ökologischen Fußabdruck, es gibt den Wasserfußabdruck, das ist ein Maß dafür, wie viel Wasser für die Herstellung von verschiedenen Produkten verwendet wird. Zum Beispiel, glaube ich, für die Produktion von 1 Kilo Rindfleisch sind es 15.000 Liter Süßwasser, was dafür drauf geht. 15.000, das heißt, du kannst jetzt wählen, du hast 10.000 gerade da, willst du lieber die 10.000 Liter Wasser oder willst du lieber 1 Kilo Rindfleisch an einem Abend verputzen? Ich glaube, die Wahl ist ziemlich leicht, wenn man dann in so einer Situation ist. Ja, und du hast auch Wasserspeicher angesprochen. Es gibt so riesen Staudämme, die spielen nicht nur eine Rolle bei der Energieerzeugung, also wie Wasserkraft oder erneuerbaren Energiequellen, sondern halt Wasser hat auch eine extrem große Kapazität, Wärme zu speichern oder spezifische Wärmekapazität, glaube ich, nennt man das. Das bedeutet, dass es viel Energie aufnehmen kann, bevor es sich erwärmt. Und das ist natürlich auch nochmal beim Klimawandel ein extremer Punkt. Je mehr Wasserspeicher im Land vorhanden sind, desto weniger heizt sich das Land auf. In Freiburg, wo ich wohne, haben die das relativ schlau gemacht. Die haben so kleine Bächlein durch die Stadt, so kleine Kanäle, nur so große, haben überall durch die Stadt geleitet und da wird dann der Fluss durchgeleitet, um das im Sommer zu kühlen. Ich weiß nicht, ob das der einzige Grund war oder ob die früher auch da reingekackt haben, aber das war auf jeden Fall, glaube ich, Mitgrund, weil in Freiburg ist es unglaublich heiß und durch diese kleinen Bächlein lässt es sich dort leben. Also Wasser ist Leben, das ist essentiell, dass wir irgendwie lernen, wie können wir das gut halten, wie können wir damit gut umgehen. Ich glaube, das war irgendwie, war das letztes Jahr oder so, da gab es in der Ukraine doch diesen fetten Staudamm, Kasowka hieß der, glaube ich. Ein Staudamm, der war in der fast so groß wie das ganze Saarland in Deutschland. Er ist gesprengt worden. Eine absolute Katastrophe. Also nicht nur, dass das ganze Wasser weg ist, sondern dass das ganze Wasser, diesen ganzen Lebensraum von Mensch und Tier und Pflanze komplett überschwemmt hat und jetzt weg ist. Das ist fürchterlich. Zumal die Ukraine ja die besten Böden hat, ne? Ist ja Europas Kornkammer. Ultimativ schwarze Böden, also sehr humusreich, sehr, sehr wichtig. Katastrophe.
Ja, da sieht man auch einfach wieder das Problem von Zentralisierung. Also es ist immer wieder deutlich. Also deshalb ist auch die Arbeit, die wir machen, da geht es alles darum, wie können wir dezentralisierte Wasserlandschaften bauen. Also lieber ganz, ganz viele kleine Teiche und kleine Dämme, Miniseen, die alle miteinander verbunden sind, als ein Riesenteil, weil, genau wie du sagst, wenn damit irgendwas passiert, hat man ein Problem. Wenn man ein dezentrales System hat, dann ist es völlig egal, wenn auch mal irgendwo was ausfällt. Und das ist jetzt auch bei mir hier der Fall, weshalb ich jetzt zumindest schon mal den zweiten Wassertank haben will. Das sollen später viel, viel mehr werden, wo man einfach sagt, okay, wenn mit einem Tank irgendwas los ist oder mit einem Teich, mit einem See, dann ist das nicht so schlimm, weil es gibt einfach ein Backup.
Es gibt ein Backup, ja, ja, Puffer. Machst du das dann auch so in deiner Arbeit, dass du so Wasserregale einbaust? Ich habe mal im Harz gewohnt, da war das, ist das recht typisch, ich weiß nicht, gibt's bestimmt an anderen Orten auch, aber da waren die sehr, sehr stolz auf ihre Wasserregale. Es gibt sehr, sehr viele Teiche und Seen im Harz und die sind alle durch kleine Kanäle oder fast alle durch kleine Kanäle miteinander verbunden, dass sie sich gegenseitig ausleveln. Was ein ziemlich schlaues System ist.
Ja, absolut. Also das ist, da bin ich auch ein Riesenfan von, also wenn es um diese ganzen Landschaften geht, wo wir gucken, okay, wie können wir möglichst hoch in der Landschaft anfangen, Wasser in den Boden zu bringen, weil das ist einer der Hauptvorteile von diesen, auch von diesen natürlichen Teichen und Seen, die wir bauen. Die haben nämlich nie irgendwie Plastik oder irgendwie Zement oder so, wo das Wasser nicht abgehen kann, sondern eigentlich der Hauptnutzen ist, dass das Wasser in den Boden eindringen kann, um da einfach das Leben zu fördern, Grundwasserspiegel auch zu fördern. Und deshalb fangen wir meistens weit oben in der Landschaft an und gucken dann, dass, wenn das eine Gewässer voll ist, dass der Überlauf dann möglichst lange durch die Landschaft getragen wird auf Terrassen mit einer ganz leichten Neigung in den nächsten Körper. Und so sind die alle miteinander verbunden. Und manchmal ist es dann auch so, dass unten einer gebaut wird, da kommt dann eine Pumpe ran, die pumpt wieder nach ganz oben mit Solarstrom. Mhm. Und so kann man einfach ja, Dürrelandschaften nach und nach wieder aufbauen.
Ist auch, ist ziemlich gut, ne? Diese potenzielle oder Lageenergie in der Physik dazu nutzen, das Wasser oben zu speichern, hat dann die meiste Kraft einfach, das meiste Potenzial.
Ja, sonst muss man auch die ganze Zeit pumpen, ist auch Quatsch. Und wir haben die Schwerkraft auf unserer Seite. Ist auch hier bei mir auf dem Grundstück. Ich habe auch meinen Haupttank unten oder inzwischen meine beiden und dann oben auf einer von den Terrassen 1000 Liter Zwischentank. Und vorher hatte ich nur ein ganz kleines Solarsystem und da, wenn die Sonne geschienen hat, konnte man alle paar Wochen den kleinen Tank voll machen und dann kam über Schwerkraft wieder zurück, ohne irgendwelche Zusatzenergie. Und ja, mit Schwerkraft kann man unglaublich viel machen.
Es gibt auch, ich glaube, Sepp Holzer hat immer diesen hydraulischen Widder entwickelt. Das ist auch kein schlechtes System.
Ja, ich glaube, er wurde jetzt nicht unbedingt von ihm entwickelt, aber er hat ihn auf jeden Fall auch benutzt oder ich weiß nicht genau, wer ihn entwickelt hat. Also kann auch sein, dass er es war. Habe ich so noch nicht gehört, kann natürlich sein, aber ja, es ist eine super Technologie, verbraucht keinen Strom. Kann man nur empfehlen.
Du hast auch eben gesagt, dass ihr die Teiche ohne Folie, ohne Beton, also ihr benutzt dann Ton und oder tonhaltigen Lehm wahrscheinlich zum Abdichten. Ich habe das auch schon oft versucht. Bei mir ist das immer im Winter dann gescheitert, wenn sich das Wasser quasi, es braucht ja eine gewisse Größe, das Ganze, damit es nicht friert, aber an der Oberfläche, gut, das muss man natürlich mit einberechnen, es braucht wirklich eine gewisse Größe von und Volumen, auch Flachwasser- und Tiefwasserzonen, Licht und Schatten, das ist natürlich bei Teichen essentiell. Aber wenn es nicht die richtige Größe hat, vielleicht hast du da einen Tipp für mich. Bei mir ist das dann immer am Rand gefroren und wenn Wasser friert, dehnt es sich aus. Das hat dann immer die Tonplättchen gesprengt und hatte Risse damit. Und dann hatte ich im nächsten Jahr dann nur noch die Hälfte vom Wasser drin. Und dann kam natürlich der Sommer und dann ist der Rest verdunstet. Hast du da einen guten Tipp?
Also da gibt es unterschiedliche Sachen. Auf der einen Seite ist es auch gar nicht schlecht. Also dadurch, dass du Risse hast, das Wasser geht ins Grundwasser. Also eigentlich sobald Wasser keine Oberfläche nach oben hat, verlieren wir viel weniger durch Verdunstung. Also dann ist es schon mal gut. Also der Boden freut sich. wir brauchen Wasser zum Humusaufbau. Also von daher, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und dann kommt so ein bisschen darauf an, was wir erreichen wollen. Also die meisten Projekte, an denen wir arbeiten jetzt und was wir machen, da geht es wirklich drum, den Boden. Also es geht immer ums Versickern. Also wir bauen Infiltration Basins, also wir arbeiten eigentlich immer auf Englisch, aber so quasi so Versickerungsgruben.
Ja. Darf ich zusammenfassen? Ihr baut keine Teiche, damit da Teiche bleiben, sondern ihr baut im Prinzip ganz langsame Bewässerungssysteme für den Boden.
Genau, und also manchmal ist es aber so, dass je nach Boden, manchmal hat man eben sehr hohen Tongehalt. Das testen wir immer vorher, also deshalb muss man halt immer mit dem Bagger gucken, dass wir ein bisschen testen an verschiedenen Stellen. Und wenn der Tongehalt hoch genug ist und man den richtig, richtig gut verdichtet, dann hast du teilweise auch länger im Jahr Wasser drinstehen, besonders an Stellen, wo es eh schon irgendwie so nicht ganz ein Bachlauf, aber leichten Wasserfluss in der Nähe hat, um das wieder aufzufüllen. Da kann das dann auch schon gut sein, dass sie das ganze Jahr über Wasser tragen. Aber das ist auch, wenn wir das kommunizieren, also wir arbeiten halt viel mit verschiedenen landwirtschaftlichen Betrieben, so gerade in Portugal, auch Spanien, also gerade die Regionen, in denen Dürre einfach ein größeres Problem ist. Da geht's oft drum, im Winter haben wir viel zu viel Regen. Da gibt's dann teilweise 50 mm Regen an einem Tag oder 100 sogar teilweise, wenn es richtig doll wird. Das fließt einfach nur runter, sorgt einfach nur für Erosion und sorgt dann weiter unten einfach nur für Probleme, für Überflutungen von Landschaften. Und wir versuchen einfach, dieses Wasser so hoch wie möglich in der Landschaft aufzufangen, zu speichern. Da geht's in den Boden rein. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also es gibt eigentlich zwei Sachen. Auf der einen Seite eine gewisse Größe hilft immer. Also wenn du einfach einen kleinen Teich hast, ist der viel anfälliger für alles. Wenn man da ein bisschen größer arbeitet, hilft das schon. Dann auch mit den verschiedenen Bodenschichten. Also wir arbeiten oft, wenn man irgendwie so ein leichtes Tal hat, da bietet es sich ganz oft an, wenn man genug Ton und Lehm findet, den gut zu so einem natürlich geschwungenen Damm zu verdichten. Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn in den oberen Zonen da ein bisschen was wegbröckelt. Aber was meistens das Allerbeste ist, ist, dass die Tonschicht nicht die oberste ist. Also deshalb ist ganz wichtig, dass man am Anfang, wenn man anfängt zu arbeiten, den Oberboden, also den fruchtbaren Humusboden zur Seite bringt.
Im günstigsten Fall gibt's den.
Genau, also nein, man hat ihn, also wir hatten jetzt gerade ein Projekt, wo es im August gebrannt hat und also da ist heftigste Erosion und alles ist sehr kaputt, aber das war dann trotzdem noch so ein Zentimeter, war da teilweise noch. Mhm. So, genau, aber da geht's dann darum, möglichst die oberen Schichten ein bisschen zur Seite.
Das ist mehr als auf den Äckern hier in Deutschland.
Ja, das stimmt, was man teilweise sieht, so aus Brandenburg und anderen Regionen. Genau, und da geht's dann einfach drum, quasi alles zur Seite und dann arbeiten das quasi die Dichte, ist ja keine Folie, aber quasi die dichte Lehmfolie einbringen und dann möglichst dick darüber wieder Boden aufschütten. Weil du hast ganz oft diese Risse, die entstehen eigentlich immer, wenn Lehm nass wird und dann austrocknet, dann hast du immer diese Risse. Ja, genau. Und im Idealfall ist das Projekt groß genug oder man hat genug noch Erde an der Seite, dass man 20, 30 bis zu 50 Zentimeter Boden wieder oben drüber macht. Und ein bisschen fluffigeren Boden, den man auch direkt sät, also das ist auch ganz wichtig, schön ganz viel Graspflanzen rein, die beschützen das dann und dann ist die Lehmschicht so ein bisschen geschützt und den Elementen nicht mehr so ausgesetzt.
Nice. Wenn ihr den Lehm, macht ihr dann mit dem Bagger und einer Rüttelplatte oder schickt ihr Schweine rein oder stellt ihr große Boxen auf und macht ein Festival und lasst die Leute den Teich tanzen?
Sind alles super Techniken. In den meisten Projekten ist es ein bisschen schwierig zu koordinieren mit Tieren und anderen Sachen. Also es kommt so ein bisschen aufs Projekt an. Jetzt hatten wir nur einen kleinen 1,5 Tonnen Bagger. Also für die das nicht sagt, das ist so die kleinste Art Bagger eigentlich, die man hat, der schon mal irgendwie ein bisschen was bewegen kann, ein bisschen größer als Sandkiste. Und damit haben wir einfach geguckt, wo finden wir ein bisschen mehr Lehm im Boden und tonhaltigere Schichten, haben die dann an den Key gebracht. Weiß ich gerade gar nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, aber es ist quasi so, dass der Kern des Damms und dann einfach super viel mit dem Bagger immer wieder drüber fahren. Und auch wenn er nur 1,5 Tonnen hat, wenn man lange genug drüber fährt, so irgendwann verdichtet sich das. Und dann kommt es aufs Projekt an. Also da Rüttelplatten sind eine Sache, aber im Idealfall gibt es auch so Walzen, die nicht normal rund sind, sondern, es ist auf Deutsch, ich glaube Schafsfußwalze oder so, die haben dann so ganz viele kleine Noppen, Und die verdichten das dann auch besser. Aber genau, es kommt immer aufs Projekt an. Und die Sachen, die wir jetzt gebaut haben, da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn die nicht viel Wasser halten. Die sollen einfach jetzt nur oben schon mal ein bisschen Sediment abfangen, Wasser verdunsten und dann bauen wir weiter unten im nächsten Jahr einen bisschen größeren Damm. Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall eine größere Maschine, so 6, 15 Tonnen Bagger. Und dann, ja, war jetzt in 3 Tagen alles nicht so ganz möglich.
Ja, das ist ausgesprochen wichtige Arbeit, weil du es auch angesprochen hast, ne, mit den Waldbränden. Das gibt's ja in Spanien, Portugal. Das war ja letztes Jahr wirklich auch eine Katastrophe. Ich meine, es hängt auch natürlich mit der Forstwirtschaft zu tun oder der Planwirtschaft von den Plantagen mit den Eukalyptusbäumen, die ja einfach ziemlich gerne gut brennen. Ja, aber gerade da sind halt Löschteiche und alles, was Wasser in den Boden reinbringt und hält, Gold wert.
Ja, genau. Also darum, es geht primär darum, wie können wir den Boden so nass wie möglich kriegen. Also weil nasse Bäume, die richtig geil gesättigt sind, die brennen auch einfach nicht. Oder zumindest nicht so gut. Vielleicht in heftigen Fällen schon. Aber das ist auch so ein bisschen unser Ziel. Also wie können wir es einfach hinkriegen? Und das ist auch so die Reihenfolge, in der wir arbeiten. Das ist ein anderer Punkt. Auch ganz am Anfang sprachst du über Schnelligkeit. Ist auch oft das Problem. Irgendwelche Plantagen oder irgendwelche Projekte werden ganz schnell Sachen gepflanzt. Und 3 Jahre später merkt man dann, oh, wir haben gar kein Wasser. Voll blöd. Wie können wir das denn regeln? Ja, und das Beste wäre einfach mit Wasser anzufangen. Also das ist so die Scale of Permanence ist so eine Designmethode, mit der wir viel arbeiten, wo wir gucken, was macht Sinn zuerst? Und deshalb arbeiten wir am Anfang mit Wasser. Wir gucken, wie können wir die Wasserinfrastruktur regeln? Wie können wir die Wasserkörper bauen? Wie können wir sie miteinander verbinden? Danach gucken wir, wie können wir daraus Zugangswege machen, weil oft arbeiten wir mit Terrassen, mit einer leichten Neigung, die dann aber gleichzeitig auch Zugangswege und Straßen sind. Und das ist einfach super praktisch. Und dann hast du einfach eine Straße, die bringt auch Wasser von A nach B, man kann sich drauf bewegen und erst danach fangen wir an zu pflanzen. Und dann gucken wir, okay,
um die Bäume.
Genau, ja. Wir müssen erstmal das Wasser pflanzen, bevor wir die Bäume bringen. Sonst hängen die quasi am Tropf und wir sind nur damit beschäftigt, die irgendwie am Leben zu halten.
Und bis zu dem Punkt ist es immer noch langfristig, ne? Weil die Bäume sind ja dann auch erst nach 30 Jahren irgendwie vielleicht so groß, dass man auch mal drunter sitzen kann, ein bisschen Schatten hat.
Ja, das kommt auf die Art an. Also ich habe hier einige Bäume gepflanzt und die sind jetzt innerhalb von 1,5 Jahren, ich habe einen Baum, der ist jetzt 5 Meter hoch. Also ja, immer je nachdem,
wo... Bambusbaum oder?
Nee, das ist Inaidulis, das ist Ice Cream Bean. Weiß ich gerade gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Genau, aber ist quasi auch, hat Schoten. Da drin sind die Samen und zwischen den Samen ist so eine weiße Masse und die schmeckt so ein bisschen wie Eiscreme.
Lecker, fantastisch.
Genau. Haut auch unglaublich viel Stickstoff in den Boden, also ist einer von diesen super Bäumen.
Großartig.
Ja.
Oh ja, das klingt recht gut. Ja, hierzulande wird mir jetzt die Weide oder die Pappel als schnell wachsendes Bäumchen einfallen. Was einerseits natürlich eine Herausforderung ist, ne, wie man, oder Transformation der Landschaft. Das Land ist ja relativ offen, ne, wenn man da jetzt irgendwie mit Permakulturmethoden schonend dran geht und erstmal guckt, was ist denn alles da, wo will die Sukzession der Landschaft, wo will die hin, wo sind die Täler, wo sind die Höhen, wo sammelt sich eh schon Wasser oder ist es feucht, da kann man irgendwie ein bisschen verstärken, nachwirken oder was sind da für heimische Arten, die man da vielleicht wieder hinsetzt. Das ist ja ein sehr schöner Ansatz, der gut für das Land funktioniert. Aber es ist ja natürlich noch komplexer, weil es kommen natürlich auch noch die Menschen dazu, die das Land bewirtschaften. Und die zu inspirieren oder zu unterstützen, ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung, eine ganz andere Arbeit als das Handwerkliche mit dem Land bauen. Wie sieht's denn da bei euch aus? Also wie geht ihr denn da so vor, um LandbesitzerInnen dabei zu helfen, ihre Landschaften zu transformieren? Wie kommt ihr mit denen in Kontakt? Ja, erzähl mal darüber ein bisschen was.
Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt, würde ich sagen. Also auf der einen Seite sind da die Verbindungen zu Climate Farmers. Also habe ich bin ich noch nicht so richtig drauf eingegangen. Das ist ein Unternehmen, was wir aufgebaut haben über die letzten knapp 4, fast schon 5 Jahre, wo quasi der Grundgedanke war, was muss passieren in Europa, damit quasi regenerative Landwirtschaft irgendwann einfach nur noch Landwirtschaft heißt. Also wie können wir landwirtschaftliche Betriebe so dabei unterstützen, immer mehr regenerative Ansätze quasi zu verfolgen, immer mehr reinzustecken in den Bodenaufbau und einfach.
Dass ihr keine Paradiesvögel mehr seid, sondern eben, dass das einfach der Standard
ist. Genau, dass einfach regenerative Landwirtschaft irgendwann einfach nur noch Landwirtschaft heißt und der Rest als destruktiv gelabelt wird. Also das ist, das wäre so ein bisschen die Wunschvorstellung. Und da war ich quasi nicht ganz am Anfang, also die beiden Gründer, Ivo und Philipp, hatten die Idee und wir haben viel drüber gesprochen und zu der Zeit habe ich schon viel Permakultur-Workshops gegeben und war irgendwie damit beschäftigt und dann war der Gedanke, hey, braucht man vielleicht auch irgendwie Bildung? Und dachte mir, ja, kann auch nicht schaden. Und dann war ich 3 Jahre zuständig, so ein bisschen den Bildungsbereich von Climate Farmers mit aufzubauen und das war einfach unglaublich spannend. Also wir arbeiten da mit landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Europa und es sind ganz unterschiedliche Ansätze, super viele diverse Betriebe, das ist total schön. Und immer mehr, leider hört man einfach von vielen, gerade in Spanien und Portugal, Dürre ist einfach ein Riesenproblem. Und dann in Deutschland und mehr im Norden ist es das Gegenteil. Da sind es dann die Fluten oder die Äcker sind überflutet, man kann nicht mehr drauf fahren. Auch blöd. Und also deshalb ist dieser Wassergedanke super wichtig. Und also auf der einen Seite, Climate Farm ist einfach interessant für sämtliche landwirtschaftliche Betriebe, die irgendwie daran interessiert sind, wegzukommen von viel synthetischen Inputs, mehr Boden aufbauen, aber auch generell, also da haben wir eine große Community aufgebaut, die einfach super schön ist, wo sich Betriebe austauschen können, sagen, hey, ich habe hier gerade irgendwie dieses neue Teil gebaut für meine Direktsaatmaschine, hat da jemand einen Tipp, wie ich da noch besser dann das Kompostextrakt reinkriege und so, das ist super schön zu sehen. Also das auf der Seite, da ist es wirklich die gesamte regenerative landwirtschaftliche Szene. Und jetzt im Wasserbereich, also seit April habe ich mich selbstständig gemacht, bin quasi bei Climate Farmers raus und jetzt den Fokus komplett auf Wasser. Also da geht es dann darum, wie können wir Landschaften wieder hydrieren, also wie können wir mehr Wasser in die Landschaften bringen, da auch viel Bildung, Farmdesign, also das ist wirklich wir haben einfach zusammen Coaching-Calls, also das machen wir mit einigen, wo es einfach darum geht zu entwickeln, hey, wo soll deine Farm eigentlich hingehen, so was sind deine Vorstellungen? Und da arbeiten wir ganz, ganz viel mit dem holistischen Kontext vom Savory Institute, also von Holistic Management, weil es einfach genial ist, um rauszufinden, wo befinden wir uns hier im menschlichen Kontext, aber auch ökologischen, wo soll es hingehen. Da arbeiten wir viel mit den Betrieben zusammen, weil wir haben auch keine Lust, irgendwo hinzugehen, weil das gibt's leider immer wieder, dann wird irgendein schönes Design am Computer gemacht, wo irgendwelche tollen Seen und Sachen drin sind. Wird gesagt, hier, bitteschön, gib mir mal ganz viel Geld dafür und dann sind die Leute wieder weg. So, und das funktioniert einfach nicht. Deshalb ist unser Ansatz immer, wir arbeiten ganz eng zusammen, wir telefonieren erstmal, gucken, hey, wo sind die Hauptprobleme, wo seht ihr vielleicht auch irgendwie Möglichkeiten, was sind die Aufgaben für Wasser, die Wasser in der Landschaft übernehmen kann und dann arbeiten wir zusammen. Das war jetzt gerade letzte Woche, waren wir bei 2 Betrieben in Portugal, mit denen wir zusammenarbeiten. Das erste war wirklich erstmal so ein Kennenlernen. Und die Landschaft kennenlernen, das ist das Hauptding. Also ich arbeite viel mit Satelliten, leider Drohnendaten, aber die geben dir nie die Sachen, die du kriegst, wenn du da wirklich rumwanderst und guckst, ah, warum ist denn hier ein kleiner Erosionskanal, warum steht denn da noch Wasser, was macht denn die Pflanze hier? Das kriegt man einfach von diesen Daten nicht. Und dann mit 3 Tage sind wir mit den beiden Farmbesitzern rumgewandert, haben alles angeguckt, die verschiedenen Orte, an denen was funktionieren könnte, haben dann auch getestet, also hatten dann am letzten Tag auch einen kleinen Bagger da, um zu gucken, okay, wie sieht's denn aus im Boden, was macht die Humusschicht, ist da genug Lehm, können wir damit arbeiten und haben dann schon mal so einen ganz, ganz kleinen Teich gebaut. Wir wollten einfach wissen, wie gut ist der Baggerfahrer, weil man immer in den Landschaften, man weiß nie, so es gibt alles Mögliche an Skill-Leveln und der Fahrer, der jetzt da war, da wollten wir mal gucken, wie arbeitet der mit dem Boden, kann der schön auch Rundungen bauen und so, das sind immer so Sachen, die gut zum Testen sind und da haben wir an einer Stelle jetzt einen kleinen Teich gebaut, der funktioniert jetzt schon, haben danach dann mit den beiden Farmbesitzern zusammen einen kleinen Konzeptplan entworfen und haben jetzt über die nächsten Wochen noch verschiedene Calls, wo wir einfach telefonieren einmal die Woche, besprechen, ein bisschen Plan machen. Und was ganz schön war, heute auf dem Rückweg nach Hause bekam ich eine Nachricht und da stand schon drin, sie wollen jetzt in den nächsten Wochen mit uns 3 Dämme bauen und 4 andere Systeme. Also die sind super heiß. Und ja, das klingt so. Und das auch zu deiner Frage, also alles immer über Zusammenarbeit. Also wir müssen zusammen rausfinden, was funktioniert auf dem Land, was kann man ausprobieren, dann experimentieren wir in kleinen und gucken, wie können wir das größer machen, macht es da Sinn, irgendwie einen Damm zu bauen, kleine Teiche, Terrassen, das war jetzt irgendwie nur Agroforstsysteme, Weidelandschaft, ja, aber es kommt immer drauf an.
Ja, das mag ich auch total gern an der Arbeit mit Permakultur oder ähnlichem Holistic Management oder so, mit Kunden arbeiten, nicht nur zu gucken, was brauchen die Menschen, natürlich auch individuell zu gucken, gründlich zu beobachten, was sind da was ist der Ist-Zustand der momentan und was ist der Soll-Zustand, aber auch beim Land zu gucken und das halt so ganzheitlich aufzuziehen und dann peu à peu erst nur eine Beobachtungsphase, dann nur eine Analysephase, dann nur eine Designphase und immer wieder zu gucken und Feedback-Loops einzubauen, um dann wirklich über, keine Ahnung, ein paar Monate bis in ein Jahr dieses Projekt irgendwie durchzumachen. Ist ja auch total notwendig. Man muss ja wahrscheinlich wenn man wirklich ganzheitliches Design für ein Land anlegen will, muss man mindestens eine komplette Saison mal miterlebt haben, ne? Weil kommst im Winter an das Gelände und das sieht im Sommer ganz anders aus. Und kannst ja nichts designen, wenn du nicht das einmal komplett irgendwie in allen Jahreszeiten erlebt hast. Und dann hast du im Winter auf einmal sammelt sich da einen ganzen Haufen Wasser. Das hast du im Sommer nicht gesehen, weil da ist halt alles trocken so. Und
ja, das finde ich unbedingt spannend. In ja. Portugal ist es halt besonders spannend. Also da ist so ein das besonders brittle, weiß ich gerade auch gar nicht genau, ob das wie das im Deutschen besetzt wird, aber es besagt quasi, dass wir im Winter schon einiges an Niederschlag haben, jetzt auch nicht super viel in den Tropen, aber dann die Sommer sind extrem trocken. Also, und das ist quasi, also es hat eine klare Regenzeit, eine klare Dürrezeit und das ist dieses Hauptproblem. Also für die ganzen Betriebe da geht es immer nur darum, wie können wir möglichst viel von dem Wasser aus dem Winter mitnehmen in den Sommer. Und also wie können wir da ganz, ganz viel machen? Und wir waren jetzt gerade da letzte Woche oder kurz bevor wir ankamen, hatten die gerade extreme Regenfälle. Also ich glaube, über 100 Millimeter waren es irgendwie in einer Woche. Und dadurch ist alles grün, alles fließt und man denkt, ja, hier ist doch alles super. Warum sollen wir denn hier überhaupt arbeiten? Aber wir waren halt auch zum Glück schon oft im Juli, August da und dann ist das komplett trocken. Dürre und darum geht es eben. Also wie können wir das hinkriegen? Und deshalb ist es so wichtig, direkt mit den Leuten zu arbeiten, die auf dem Land leben, weil nur die können dir sagen.
Land. Genau.
Und die sagen dir, ja, hier das Ding fließt das ganze Jahr. Hier irgendwie ist da das Gras ein bisschen grüner und das ist einfach unglaublich wichtig für den Designprozess.
Mhm. Werbung aus dem Büro für sozialen Humusaufbau.
Bist du bereit für den Lernpfad, den ersten Pfad der Wildgestaltung? Das ist deine Eintrittskarte in die faszinierende Welt der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Mach dich bereit für eine einjährige Reise, die sich verändern wird. Als Teil des 6. Jahrgangs tauchst du tief in die Nachhaltigkeitskonzepte unserer Zeit ein und erhältst am Ende den begehrten Lernpfadbrief. Und das Beste, du kannst deine Reise durch den Lehrpfad sogar um ein Jahr verlängern. Aber was erwartet dich? Genau. Etwa 90 Seminartage in 13 Modulen, von denen du dir die spannendsten aussuchst, ob Fundraising, Soziokratie, Permakultur, Flake, altes Handwerk, Aktivismus, Wildnispädagogik oder Tiefenökologie. Du gestaltest deinen Weg selbst. Und als Lernling bist du Teil einer lebendigen Gemeinschaft, denn er basiert auf Selbstorganisation und Eigeninitiative. Dafür wirst du zahlreiche Methoden für effektive Gruppenarbeit kennenlernen. Bist du bereit, dich auf dieses Abenteuer einzulassen und Teil einer neuen Bildungsbewegung zu werden? Dann melde dich für den kommenden Jahrgang ab März 2024 an und beginn mit der spannenden Reise auf dem Lernpfad. Mehr Infos und die Anmeldung in 4 Schritten findest du auf wildgestaltung.de/pfade/lernpfad. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stück heller machen.
Danke für deine Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Ist ja auch super wichtig, wenn man jetzt als Fremder in ein anderes Land kommt, dann darf man niemals den Leuten erzählen, wie es besser zu machen ist. Es ist auch hierzulande, darfst du als Permakulturmensch, darfst du nicht zu Landwirten gehen und sagen, hier, du machst alles falsch, ich zeig dir, wie das besser geht. Funktioniert nicht, kommt nicht gut an. Kommt eigentlich bei niemandem überhaupt gut an. Das ist keine gute Methode, um zu helfen. Aber gerade auch in anderen Ländern, ne, die Leute wissen halt am besten, wie es bei sich funktioniert. Und es ist schon erfordert wahrscheinlich schon Überwindung und Mut genug, irgendwie nach Hilfe zu fragen, wenn man sich selber als Landwirt vielleicht nicht zu helfen mehr weiß. Das kratzt ja auch am eigenen Stolz. Von daher ist es da sehr, sehr wichtig, in der Arbeit mit absolutem Respekt auch vorzugehen und zu gucken. Es kam gerade eine Frage in den Kommentaren, nämlich, ob du weißt, die Düngemittelverordnung in Portugal, gibt es das? Also es geht um den Ertrag aus Komposttoiletten, wenn du das weiterverarbeitest zu Terra Preta oder so, ob man das dann benutzen kann, um das Lebensmittel damit zu düngen und dann auch zu verkaufen, denke ich. Darauf ist die Frage gemünzt.
Weiß ich leider nicht genau. Aber ja, generell wäre da mein Ansatz, also auch mit Sachen aus Komposttoiletten. Wir brauchen ja auf jedem Landstrich, in jeder Region auch immer einfach viel Wald für die Landschaft. Also einfach für Bäume, die auch Stickstoff fixieren, also stickstofffixierende Bäume, viele andere Arten von Bäumen, die einfach für die Landschaft sind. Oder auch wenn wir ein rotierendes System haben für Feuerholz, um da ein nachhaltiges Feuerholzsystem zu haben. Von daher weiß ich jetzt in diesem Fall nicht unbedingt, aber es gibt immer einen guten Einsatz für die Sachen, wo man gar nicht unbedingt davon abhängig ist, das in Lebensmittel weiter zu versorgen.
Voll. Also neben dem Teichbau ist natürlich Humusaufbau essentiell auch, um Wasser zu halten. Das geht Hand in Hand. Und wenn man nicht weiß, wohin mit dem Zeug, kann man einfach aufs Land kippen. Ein bisschen auf einen schattigen Bereich oder Halbschatten und dann ist das fantastisch. Da gedeiht das gut weiter. Aber ich glaube, bei ihr ging es dann schon auch um den Verkauf von Lebensmitteln, dass man das wirklich als Düngerersatz nimmt. Aber ja, gut, in Deutschland sind wir da noch nicht so weit, aber da gibt es auch Organisationen wie zum Beispiel Goldeimer oder das NetSan-Netzwerk, was sich dafür stark macht. Mal gucken, was die Zukunft bringt in der Hinsicht. Könntest du irgendwie so ein, zwei richtig wichtige Lektionen beschreiben, die du in den letzten 3 Jahren bei den Climate Farmers für dich gelernt hast? Hast du sowas? So krasse Ahas?
Ja, also ich glaube, ein richtig tolles Ding ist dieses Gefühl von Gemeinschaft, wie wichtig das ist. Also ganz, ganz viele, gerade in der regenerativen Landwirtschaftsszene, also es ist nochmal ein bisschen anders als die Permakulturszene. Ich sehe da auch große Unterschiede. Also Permakultur sehe ich immer mehr, ist so ein bisschen quasi jetzt im Mainstream angekommen. Irgendwie fast alle, als ich damit angefangen habe, so vor knapp 10 Jahren, hatte niemand dieses Wort überhaupt gehört. So. Also da musste ich immer genau. Und heutzutage ist es schon in aller Munde. Was aber auch so ein bisschen problematisch ist, weil wenn ich mit Landwirten rede, ich kann das Wort Permakultur nicht erwähnen, weil es einfach so viele Projekte gibt, wo das Wort benutzt wird, es aber nicht so wirklich dahinter steht, sondern es ist dann ein anderer Gedanke. Also da passieren auch andere viele schöne Dinge. Also es sind halt oft irgendwelche coolen Yoga-Projekte und es gibt irgendwie einen Komposthaufen und dann nennt man das Permakultur. So, und das ist oft ein Problem. Deshalb bin ich auch immer mehr dabei. Also ich benutze es eigentlich überhaupt nicht mehr in meiner Sprache mit landwirtschaftlichen Betrieben. Und da ist es in dieser Szene, wenn du als Landwirt, als Landwirtin, wenn du da anfängst, regenerative Sachen zu machen und um dich rum eher konventionelle Betriebe sind und die sehen dann bei dir, ist irgendwie das Gras nicht gemäht und du benutzt keine Monokultur und es ist nicht alles perfekt, die gucken dich an und denken, was ist das denn für eine verrückte Person? Und das sieht man immer wieder. Also da haben wir einfach gelernt, diese Community aufzubauen, wo man nicht mehr als verrückt angesehen wird, sondern du hast einfach da hunderte von Verrückte, die miteinander sprechen können und sagen, oh, cool, hier haben ja alle so Ideen. Also das war so ein ganz wichtiger Aha-Moment, dieses Verbinden. Das ist mit das Allerwichtigste. Und dann, ja, also was für mich so ein bisschen am Anfang schon fast klar war, aber immer klarer wurde, wie wichtig für alle Betriebe Wasser ist. Die einen haben oft zu viel und die meisten haben meistens zu wenig. Und das ist immer dieses Extrem. Also ich habe noch nie mit einer Landwirtin oder einem Landwirt gesprochen, wo gesagt wurde, boah, Niederschlag dieses Jahr war genau richtig. Also es ist Es ist immer zu viel Regen oder zu wenig Regen. So, und das ist das war.
Gut, das könnte auch in der menschlichen Natur liegen, ne? Also das ist genug gibt's eigentlich seltenst.
Absolut. Das und gerade diese Extreme.
Das ist aber auch die Utopie, ja. Ne? Irgendwas fehlt. Also.
Genau, und da geht's eben drum, wie kann man das ausgleichen? Also das war so ein, das war ein krasser Aha-Moment. Und auch ein richtig doller Moment für mich. Also am Anfang, weil du das Beispiel auch brachtest, den Wasserverbrauch von Fleisch, dachte ich auch am Anfang, ja, Tierhaltung ist immer schlecht und also fürs Klima zumindest. Und da habe ich über die letzten Jahre auch einfach gemerkt, dass es da Systeme gibt, wo Tiere als, also wenn man sie gut managt auf dem Land, das kann das absolut Beste für Böden sein. Also ich habe noch nie schnelleren Humusaufbau und schnellere Regeneration von Böden gesehen als durch richtig gutes Weidemanagement. Das war so ein krasser Moment, wo man sagt so, boah, wir müssen einfach nur unser Weidemanagement ändern und plötzlich können Tiere unglaublich gut für Böden und verschiedene Sachen sein.
Da gibt's im Holistic Management ja auch noch und nöcher irgendwie richtig, richtig gute Systeme. Das ist wirklich fantastisch, ja. Ja, geil. Kannst du noch mal kannst du noch mal was zu den zu der Ausbildung oder der Bildung von Landwirten erzählen? Hast ja gesagt, das war so dein Steckenpferd bei den Climate Farmers. Ja, wie wichtig hältst du Bildung in dem ganzen System?
Unglaublich wichtig. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen die Art der Bildung. Also ich glaube, die beste Bildung, die es gibt, ist experimentieren. Also man muss immer so ein bisschen beides haben. Also ich sehe ein großes Problem, wenn irgendjemand einen Kurs macht und da ist irgendeine Person, die halt irgendwie einen großen Namen hat heutzutage und diese Person sagt hier, man muss das und das machen und alles wird gut und dann wird das blind kopiert. So, dann ist diese Art von Bildung ein bisschen nach hinten losgegangen. Wenn es aber darum geht, man lernt irgendwie was und wird inspiriert. Man sagt, hey, probier doch mal ein bisschen diese eine Methode aus und guck, wie sich das auswirkt und probier damit mal rum. Das kann unglaublich, unglaublich gut sein. Also das ist so ein bisschen dieser Bildungsaspekt, wo wir gemerkt haben, es ist super wichtig, diese Impulse zu geben. Also um überhaupt zu sehen, was ist eigentlich möglich oder was könnte möglich sein. Um dann zurückzugehen, auszuprobieren, kleine Experimente zu machen. Also gerade so im Startup-Bereich ist ja alles immer nur experimentieren. MVPs, also Minimum Viable Products zu bauen. Also was ist so das kleinste bisschen, was man irgendwie testen kann, ob unsere Denkweise oder ob der Gedanke überhaupt funktionieren könnte. Und wenn das funktioniert, dann können wir es replizieren oder auch skalieren. Das kann man dann gucken. Also das ist ganz wichtig. Und was wir auch gemerkt haben, auf der einen Seite haben wir so ein bisschen so eine so eine Vermittlungsbörse aufgebaut, also zwischen Betrieben und verschiedenen, also Agronomen, also Leute da aus der Wissenschaft, auch Farmcoaches haben wir sie dann genannt, Consultants, also sind all diese verschiedenen Begriffe, die alle mehr oder weniger in eine ähnliche Richtung gehen, da diese Verbindung herzustellen, das war auch eine Sache, wo wir aber gemerkt haben, ist es nicht so ganz, weil gerade Leute, die sich sehr spezialisieren in ihrer Beratungsarbeit, die sind oft leider sehr teuer, was es dann wieder schwierig macht als Investment. Und da haben wir dann auch gemerkt, dieses Miteinander, voneinander lernen, das ist das Teil. Also Community, das ist wirklich alles. Also da haben wir so viel Austausch, organisieren da jetzt auch viele Events, wo die Leute sich einfach gegenseitig besuchen, verschiedene, wo wir Farmtouren organisieren und dann ist hier, guck mal, ich probiere hier gerade sowas aus. Wie ist denn das bei dir auf der Farm? Hast du das auch mal ausprobiert? Und also das, im Bildungsbereich, das war das A und O, was wir irgendwie gemerkt haben. Wir müssen die Leute zusammenbringen, die müssen die Höfe sehen und gucken, geil, das will ich bei mir auch haben.
Voll, das entspricht ja so ein bisschen dem Dreihirne-Modell von Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirn. Das Großhirn ist eher hat sich am spätesten entwickelt, entspricht eher dem theoretischen Lernen. Also bevor ich mit irgendwas anfange, ziehe ich mir erstmal ein, zwei Bücher rein darüber. Das ist total hilfreich, um Methodiken und Werkzeuge an die Hand zu kriegen und erstmal zu verstehen, okay, wie funktioniert das eigentlich? Also was ist die Herangehensweise bei dieser Methodik? Was ist die Funktionsweise? Das Zwischenhirn hat sich entwickelt, als die Tiere Vegetarier wurden und dann in Sippen zusammengelebt haben. Und das ist ein sehr zwischenmenschlicher Lernbereich. Also da geht es dann darum, wirklich zusammen zu lernen und deswegen auch die Leute zusammenzubringen Und beim Stammhirn, das ist so der älteste Teil im Gehirn, da geht's eher um das Tun. Das war so Reptiliengehirn. Der Axt im Haus erspart die Zimmerfrau zum Beispiel. Wilhelm Tell. Ja, da geht's Learning by Doing. Also einfach diese Experimentierfläche. Das heißt, du bringst mehreren Leuten verschiedene Werkzeuge bei und lässt sie dann einfach auf einem Experimentierfeld ihre eigenen Erfahrungen machen. Und da basteln sie rum. Und das ist tatsächlich wirklich das beste Lernen, so dass sie halt faszinationsgesteuert gucken können, okay, das interessiert mich, da baue ich jetzt in dem kleinen Sandkasten, baue ich jetzt einfach mal hier eine Kuhle, da lasse ich Wasser reinlaufen, okay, wie muss ich das verändern, damit das weiter, das interessiert mich nicht mehr, ich gehe jetzt mal darüber und gucke mir mal die Pflanze an. Faszinationsgesteuertes Lernen. Ja, das, da habe ich auch extrem gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist einfach viel nachhaltiger, wenn du nicht gesagt bekommst, das ist die Lösung, fertig, sondern dir den Weg dahin selber erarbeiten musst. Dann kommt das Gehirn halt ins Denken und dadurch merkt sich das da, und kann eben auch Transferleistungen erbringen und kann die Sachen transponieren auf andere Situationen. Das ist einfach viel nachhaltiger. Das ist fetzt schon richtig. Und Bildung, denke ich auch, ist einer der größten Hebel, neben dem maroden System, was wir haben, gut auszuflicken und ein bisschen noch irgendwie so ein paar, keine Ahnung, ein bisschen Sille in die Ritzen zu schmieren, damit es irgendwie dicht ist, müssen wir halt gucken, dass das, was nachwächst, besser nachwächst oder halt so nachwächst, dass es sich selber gut tragen kann und das Alte vielleicht sogar noch mit tragen kann im günstigsten Fall. Ja, also bin ich voll deiner Meinung, Bildung ist ein ultimativ großer Hebel und Landwirtschaft ist ja jetzt im Moment in Deutschland, weil die ganzen Bauernproteste und so, da wird den Leuten erstmal klar, wie viel da subventioniert wird, auch die nicht in landwirtschaftlichen Hintergrund haben. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass da mal so dieser Fokus draufgelegt wird auf diese so wichtige Branche, dass wir da echt was machen müssen. Also die Landwirtschaft hat, ja gut, das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Jetzt kommen wir aber mal zu was Praktikablem, nämlich die Rolle von jedem und jeder Einzelne. Was denkst du denn, welchen Einfluss hat denn jeder und jede bei sich zu Hause? Was können wir denn deiner Meinung nach tun, so für uns in unserem Haushalt, in unserem Leben?
Ja, unglaublich viel. Es kommt total drauf an, wie man sich selbst irgendwie sieht und worauf man Lust hat. Also einige Leute haben einfach richtig Bock, sich die Hände schmutzig zu machen und Sachen umzusetzen. Und da ist auch, also einfach zu Hause, wenn man ein Fenster hat, hat man meistens ein bisschen Licht, so das sollte reichen, um zumindest mal einen Blumentopf zu haben und ein bisschen was anzufangen. Wenn man irgendwelche Nahrung zu sich nimmt, hat man meistens auch irgendwas, was man in den Kompost packen kann. Also gerade Wurmkompost gibt so viele verschiedene Systeme, auch immer mehr welche, die man auch in der Wohnung haben kann. Also das ist super.
Oder Bokashi.
Ja, ich bin kein großer Fan von, weil das Endprodukt für mich kein Endprodukt ist. Also wenn du keinen Garten hast, wo du am Ende das hinpackst, also ganz viele, es ist super zum Anfangen, aber ich habe es schon so oft gehört, dann sind die, ja, und jetzt habe ich hier einen vollen Eimer und wo packe ich das jetzt hin? Und dann muss es trotzdem nochmal in einen anderen Kompost oder irgendwo vergraben werden.
Das beim Wurmkompost ja, also hat kannst du auch schon benutzen, aber ich glaube, da ist auch ein Garten wertvoll.
Ja, wobei, also ich habe einige Leute im Freundeskreis, die haben Wurmkompost komplett nur für Zimmerpflanzen. Und also die leben jetzt im geilsten Dschungel. Also da kannst du, wenn das Zeug gut durchkompostiert ist, also das geht schon. Also das ist eine Sache, die,
muss man schon richtig,
die sich
ich hatte mal einen bei
auf jeden
zu
Fall
Hause
anbietet.
Die bisschen die Feuchtigkeit unterschätzt. Und dann bin ich nach dem Urlaub nach Hause gekommen und ich habe den Deckel aufgemacht und mir kamen die Fliegen entgegen. Es war wie bei Green Mile, der Film von Stephen King, wo der Gefängnisinsasse immer so ausatmet, die Schmerzen oder was er dann geheilt hat, ne? Und dann kamen die Fliegen raus, so sah das bei mir in der Wohnung aus, widerlichst. Da habe ich, ist auch ein Ökosystem für sich, ne? Muss man auch irgendwie eine gute Balance zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit.
Ja, Kohlenstoffgehalt haben. Zu gering, würde ich da mal sagen. Das ist ganz oft, also wenn die so anfangen rumzugammeln, dann hat man es ganz oft, dass einfach nicht genug Kohlenstoff drin ist, da ist zu viel Stickstoff und dann wird das alles so ein bisschen, wird das Ganze ein bisschen gammelig. Das ist so ein bisschen.
Kann ich mal ein bisschen Altpapier reinstecken, so.
Ja, mehr oder Pappe, also andere Sachen, so verschiedene Materialien, die einfach das so ein bisschen aufsaugen. Aber um zurückzukommen auf deine ursprüngliche Frage, auch in der Landschaft, also es gibt so viel, auch zwischen irgendwelchen Straßen, so wo einfach ein Stück Erde ist oder irgendwelche ein bisschen Rasen, so braucht kein Mensch. viel besser da.
Mal so einen Seedbomb-Pinch schmeißen.
Ja, einfach mal was pflanzen, genau. Das, also da kann man auf jeden Fall was machen. Und das Wichtigste ist aber, glaube ich, auch einfach mit anderen drüber sprechen. Also, weil dadurch kommt das, wenn wir einfach, wenn jede Person so ein bisschen eine Idee mitnimmt, anderen davon erzählt und sich das dann nach und nach verbreitet und irgendeine Person wird dann schon Zugriff auf ein bisschen mehr Land haben und sagen, hey, das klingt aber gar nicht so blöd. Eigentlich hätte ich auch Lust, dass es bei mir irgendwie im Sommer ein bisschen grüner ist. Und ja, das ist nicht so überflutet. Also das ist jetzt nur auf Wasser bezogen. Aber da gibt's unglaublich viel. Also dieser ganze Bildungsaspekt, in diesen Zweigen kann man echt viel machen. Und dann kommt's wirklich drauf an. Also für einige ist es relevant, dann auch, also Kurse, Workshops würde ich immer super empfehlen. Das war mir auch am Anfang, also ich habe diverse Permakulturkurse gemacht, jetzt vor 2 Jahren oder so mit Water Stories, den absolut wichtigsten Kurs meines Lebens, würde ich sagen, der mich jetzt dazu gebracht hat, Vollzeit diese Wasserregion zu bauen. Dann ja diverse PDCs, all diese Geschichten, die sind super als quasi so Momente, um ein bisschen tiefer einzutauchen und dann zu gucken. Und dann Volunteering. Also das ist auch sowas, was ganz viele bei mir am Anfang nicht verstanden haben. Ich habe einen guten Abschluss gemacht oder teilweise sogar also sehr gut in meinem Master Innovation Entrepreneurship, Teil von Business Administration, wo alle aus meinem Studium, und nicht alle, aber der Großteil, ist dann in irgendwelche Unternehmensberatungen gegangen und hat einfach richtig viel Kohle gescheffelt. Also direkt Einstiegsgehälter, richtig bombenmäßig. Hätte ich auch machen können, hatte ich aber null Interesse daran, weil ich gesagt habe, nee, ich habe jetzt richtig Bock, mir die Hände schmutzig zu machen. Und war dann erstmal 3 Jahre Volunteering so und habe dann irgendwie gesagt, ich habe jetzt diese ganzen Permakulturbücher gelesen, diese Kurse gemacht, aber keine Ahnung, ob das wirklich so funktioniert. Und das war so dieser Punkt. Und dann einfach, Volunteering ist eine super Methode, wie man einfach sehr, sehr günstig reisen kann und Sachen ausprobieren kann. Habe dann da angefangen, ein bisschen Workshops zu geben, um ein bisschen Geld zu verdienen und nebenbei so ein bisschen aus Paletten Möbel gebaut und die verkauft, um irgendwie so ein bisschen was zu verdienen. Hab dann so gelernt. Und das Geile ist, die beste Art des Lernens ist, Fehler zu machen. Und ich konnte über Jahre all diese Fehler machen, nicht auf meinem Land und nicht mit meinem eigenen Geld. Das war genial. Und jetzt, wo ich endlich bei mir anfangen kann, muss ich zumindest diese gleichen Fehler nicht mehr machen und kann andere Fehler machen. Und das würde ich allen empfehlen. Also einfach mal Sachen ausprobieren, gucken, was funktioniert, mit anderen sprechen. Und keine Wohnung ist zu klein, dass man da nicht was machen könnte.
Ja, stimmt, da fällt mir das Sprichwort ein, das erste Haus baust du für deinen Feind, das zweite irgendwie wichtig ist für deinen besten Freund, das dritte ist erst für dich selbst oder so.
Ja, sehr zu empfehlen.
hier kommt gerade noch ein Kommentar rein. Kannst du Volunteer Spots in Portugal empfehlen?
Leider nicht aus eigener Erfahrung. Also ich habe mein Volunteering hier viel auf Teneriffa gemacht, aber da, das waren auch quasi auf Farmbetrieben, die jetzt so keine Volunteerprogramme mehr anbieten. Und ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Sachen zu empfehlen, wo ich nicht selber war. Ja, gibt sehr viele, aber genau, also aus eigener Erfahrung gibt es jetzt keine, wo ich sagen kann, hey, da ist unbedingt, solltest du unbedingt hingehen.
Sonst kommt hier auch noch rein die Empfehlung, bei Workaway mal zu gucken oder bei Woofing.
Ja, darüber habe ich all meine Sachen von, also darüber habe ich alles gelernt. Und dann auch sehr zu empfehlen, alles dokumentieren. Also so war es bei mir am Anfang. Also ich habe Volunteering gemacht, habe alles dokumentiert, was ich gemacht habe. Und irgendwann kamen Leute an und haben mich gefragt, ob ich Kurse anbiete. Da dachte ich, ja, könnte ich eigentlich machen. Und dann, hey, machst du auch Design, könntest du auch beraten? Und so kam das dann immer mehr. Und jetzt auch mit den ganzen Projekten, also ich mache null irgendwie aktive Werbung, sondern es kommen einfach alle zu und sagen, hey, ich habe hier irgendwie ein Problem mit Wasser, könntest du mir da helfen?
Genau so. Vorhin kam noch die Frage, wo ihr so die meisten Projekte umsetzt. Oder habt ihr eine Geschäftsstelle? Ich meine, du hast gesagt, du bist auf Teneriffa und ab und zu in Spanien und Portugal. Habt ihr so einen Anlaufpunkt oder seid ihr komplett auf Wanderschaft?
Ja, nee, komplett. Alles ist möglich, würde ich mal sagen. Also dadurch, dass ich eh auf Teneriffa bin. Also ich habe hier jetzt, fangen gerade so 2 kleine Community-Projekte an. Aber auch gehaltsmäßig ist es hier einfach sehr, sehr schwierig. Also das ist auch so ein bisschen meine Philosophie dabei. Also ich mache einige Projekte quasi für eher reichere Kundinnen und Kunden, die einfach richtig geile Landschaften haben wollen. Machen wir dann und damit subventioniere ich dann Arbeit hier auf der Insel, wo ich dann sage, hey klar, ich helfe dir mit dem Design und du zahlst mir gar nichts. Oder wenn am Ende irgendwie eine Banane wächst, habe ich da auch Hunger drauf. Von daher, das ist ganz frei. Einige Sachen so ein bisschen in der Nähe von Algesur, aber auch nördlich davon, im Alentejo. Auch einige Farmer ein bisschen weiter nördlich. Ja, also im Moment ist viel in Portugal, auch Richtung zur spanischen Grenze. Aber an sich, also ich bin offen, weltweit zu arbeiten. Im Juli geht es wahrscheinlich in die USA. Da habe ich zusammen mit meinem Mentor und Teamkollegen Zach Weiss. Da wollen wir verschiedene Teichprojekte bauen. Ja, also ich bin offen, überall wieder Wasser in den Boden zu bringen.
Ja, so klingt das. Sag mal, hast du Permakultur, wenn du vor 10 Jahren warst du da noch in Hamburg?
Da war ich im Studium. Also da war ich in Amsterdam und bin dann... Genau, also da fing alles an, bei Freunden auf der Toilette lag ein Buch von Sepp Holzer, also Sepp Holzers Permakultur. Habe ich das gelesen und dachte, hä, was ist das denn? Warum macht denn das nicht jeder? Das macht ja so viel Sinn. Ja. Genau, und genau, dadurch fing das so ein bisschen an. Und ja, dann ging es darum, wie kann ich das jetzt ausprobieren? Ich bin heiß, ich muss das jetzt auch im Boden umsetzen.
Und hast du dann... hast du dir dann Mollison und Holmgren Sachen reingezogen, weil es ja schon ein Unterschied von der philosophischen Herangehensweise. Sepp Holzer ist ja doch eher, ich habe mein System und ich mache das dann da so drauf und dafür mache ich erstmal alles platt. Funktioniert dann hinterher schon meistens, wobei ich auch gehört habe, in Tamera, wo er die großen fetten Seenteiche angelegt hat, die sind mittlerweile auch recht trocken. Aber die Philosophie so von Mollison, Holmgren oder auch Fukuoka mit der Nichtstun-Landwirtschaft, das habe ich bei dir auch gelesen, von der Philosophie, wie war dein Spruch? Mehr wachsen, weniger arbeiten?
Ja, genau, kann das grow sein? More, work less. Weil in ganz vielen Fällen ist Arbeit einfach nur ein Fehler im Design. Also es gibt ganz oft sehr, sehr gute Lösungen, um Dinge nicht andauernd manuell machen zu müssen. Und ja, um auf deine Frage zu kommen, also für mich ist das Beste eine ganz, ganz breit gestreute Bildung und alle Systeme zumindest mal von gehört zu haben und so ein bisschen so eine Idee zu haben und dann selber zu gucken, okay, wie kann man das anwenden. Und dann ganz wichtig, dass, also wenn man irgendwie, ja, oft benutztes Beispiel, wenn man nur einen Hammer hat, sieht man überall Nägel. So, das ist so ein bisschen das Problem. Aber wenn man eine breit
gestreute... Die Energie folgt der Aufmerksamkeit.
Ja, genau. Ja. Und wenn man eine breit gestreute Palette hat, dann ist in manchen Gebieten macht es viel mehr Sinn, dieses eine zu machen. Und woanders ist genau das Gegenteil besser. Da muss man einfach gucken. Und deshalb ist es auch so wichtig für uns, immer eine Landschaft zu lesen. Deshalb ist es für uns auch essentiell, den ersten Tag oder teilweise auch die ersten beiden Tage einfach nur... rumwandern, alles angucken und dann sieht man, ah, hier könnte sich dieses anbieten, da das, hier diese Methode, da die. Und das ist auch super, dass ich jetzt von so vielen Leuten lernen konnte, also auch durch Climate Farmers, super Kontakte und unglaublich dankbar dafür, also dass ich auch mit Max Shepard, wir haben eine Konferenz organisiert, da war er da und haben uns super lange über seine Agroforst-Methode unterhalten und das Wassermanagement. Jetzt direkt mit Zach Weiss bin ich halt super eng im Kontakt, seit ich da auch im Team bin. Aber dann auch andere, so Richard Perkins, Darren Dorsey, da sind so viele geniale Leute und ich kann es nur empfehlen, alles sich anzugucken, alles ein bisschen zu lernen und dann das umzuwandeln, was in dem Projekt und in dem Landstrich am besten funktioniert. Oder zumindest, man weiß es ja vorher nicht, zumindest eine Idee zu haben, womit man anfängt und dann kann man gucken, ah cool, das klappt überhaupt gar nicht, das machen wir vielleicht anders und das klappt super gut, davon machen wir ein bisschen mehr.
Ja. Ja, und natürlich auch gerne dogmafrei und unverbissen.
Unbedingt.
Sonst blendet man ja viel wieder aus und geht mit Scheuklappen durchs Leben. Das ist ja oft nicht förderlich. Ich habe noch, wenn du Lust hast, ich habe noch ein paar schnelle Fragen.
Ja, klar.
Du hast es nicht eilig, oder? Du musst nicht noch irgendwo hin.
Nee, ich bin heute Morgen um 5:30 in Portugal los. Also heute geht's bei mir nur noch ins Bett.
Noch ins Bett. Ja, dann will ich dich nicht mehr zu lange aufhalten. Es gibt so eine kleine Speedrunde. Ich stelle dir ein paar Fragen und du kannst sie eigentlich mit einem Wort oder einem Satz beantworten. Dann können wir da so ein bisschen durchrushen. Wie entspannst du dich denn nach einem intensiven Arbeitstag? Hast du da eine Methode?
Ja, kommt so ein bisschen drauf an. Entweder durch den Garten gehen, Pflanzen angucken oder ein bisschen wandern.
Also beides zu Fuß.
Ja.
Ja, nice. Hast du Offline-Tage?
Auf jeden Fall, ganz viele. Die sind mir auch extrem wichtig. Also bei Climate Farmers war, das war auch ein Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Wir sind einfach eine Organisation mit 30 Leuten am Ende gewesen. Alles remote. Und mein Job bestand zu 99% aus Laptop-Arbeit. Und das ging einfach nicht. Und jetzt, bestes Beispiel, letzte Woche. Wir waren eine Woche nur draußen, Dämme gebaut, Landschaften umgesetzt. Ab und zu ein bisschen Handy, um Sachen zu dokumentieren, weil es einfach auch spannend ist für viele. Aber Tage, an denen ich meinen Laptop nicht aufklappen muss, sind auf jeden Fall die besten Tage.
Ja, nice. Ich sehe gerade, dass der Arthur von Bodenständig auch jetzt hier gerade zuguckt oder reingekommen ist. Dem hatte ich letztens auch einen Live und der studiert jetzt gerade, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sehr was Ähnliches, was du auch studiert hast. Also wenn ihr euch noch nicht kennt, könnt ihr euch mal gerne anschreiben.
Ah, sehr cool.
Ich glaube, da gibt's einige Überschneidungen auch. Kannst du dich an deinen ersten Gedanken heute beim Aufwachen erinnern?
Boah, ganz schön früh.
Hast du ein Morgenritual, was du gerne pflegst, um in den Tag zu starten?
Also ich habe eins, was ich gerne mehr pflegen würde und dann das, was eher so die Realität ist. Also teilweise schaffe ich mein gutes Ritual, das ist auf jeden Fall am Anfang ein bisschen lesen, meditieren und dann mit einem Kaffee durch den Garten und meine Hühner besuchen. Leider fällt die Meditation viel zu oft flach, aber zumindest morgens ein bisschen lesen und dann mit einem Kaffee durch den Garten und bei den Hühnern vorbeigucken. Also zumindest der Teil, der ist auf jeden Fall sehr ritualisiert.
Ich habe gehört, man kann auch während dem Gehen meditieren. Das ist eine Bewegungsmeditation, das geht auch völlig. Und da kann man auch einen Kaffee beitrinken. Also ich glaube, du bist da schon sehr nah dran.
Ja, Mindfulness ist auf jeden Fall da, aber da ist noch Luft nach oben.
Das ist es immer und das ist auch gut so. Was ist dein Lieblingswerkzeug für die Gartengestaltung?
Das ist ein Werkzeug, das habe ich bisher nur auf den Kanaren gesehen. Das ist so ein bisschen wie eine Art Hacke, ist aber vorne nicht spitz, sondern so quasi halbrund, so wie so ein Halbmond, hat auf beiden Seiten Zacken, hat aber auch eine große Fläche und das ist absolut genial, weil du kannst es auf die Seite drehen, dann hat man quasi so eine Spitze, so einen Spitzenpunkt, dann kann man damit genial hacken, auch wenn der Boden hart ist. Man kann es aber auch quasi mit der Rundung nach unten benutzen und super viel Erde oder andere Sachen damit bewegen. Also mit dem Werkzeug, das ist also unglaublich gut. Kann ich allen nur empfehlen und irgendwie gibt's das nur hier auf den Kanaren.
Nice. Okay, habe ich hör jetzt auch zum ersten Mal. Klimawandel, siehst du dem mit mehr Hoffnung oder mehr Sorge entgegen in die Zukunft?
Zweigeteilt. Also was mich mit Sorge stimmt, ist dieser dogmatische, blinde Fokus auf Kohlenstoff, wo ich einfach glaube, also Kohlenstoff ist ein Element, was auf jeden Fall ein Problem ist, aber nach meinem jetzigen Wissensstand ist einfach die Landzerstörung und Landnutzung und dadurch die Zerstörung der Wasserkreisläufe noch viel, viel ausschlaggebender für das, was wir gerade klimatechnisch sehen. Und dieser Aspekt gibt mir wieder unglaublich viel Hoffnung, weil Kohlenstoff in der Atmosphäre wieder zu regeln, selbst wenn wir heute komplett aufhören würden mit fossilen Energien, mit allem, es würde trotzdem 50 bis 100 Jahre dauern, bis sich das irgendwie wieder reguliert, besonders wenn die Ozeane wieder was abgeben. Wasserkreisläufe, wir können heute anfangen, in der Landschaft was umzusetzen und morgen ist es da grüner. Und wenn wir einfach überall diese kleinen Oasen bauen, dann kann es uns fast egal sein, was die großen Unternehmen und Regierungen wieder für einen Blödsinn anstellen. Also sollte es natürlich nicht, die sollen dringend mal was ändern. Aber selbst wenn sie es nicht machen, können wir diese Landschaften trotzdem bauen. Und wir sind einfach komplett selbst ermächtigt, dass wir das machen können. Und wir müssen nicht hoffen, dass irgendwelche Beschlüsse passieren. Und das gibt mir unglaublich viel Hoffnung. Solange mehr Menschen das verstehen, dass wir heute Sachen umsetzen können und wenn es einmal regnet, zeigen die ihren Effekt. Von daher, ja, also ich glaube, wir haben da einiges Schwieriges vor uns in den nächsten Jahren, aber es gibt alle Lösungen. Und solange wir jetzt gut anfangen und solange wir Beispiele jetzt schaffen, irgendwann wird der Leidensdruck groß genug sein, auch in höheren Ebenen. Und dann wird nach diesen Lösungen geguckt. Und dann haben wir hoffentlich genug Erfahrung gesammelt, um zu sagen, ja, cool, wir können das auch auf tausenden Hektar jetzt umsetzen.
Ja, denke ich auch. Wir sollten auf jeden Fall nicht warten, bis die Politik das für uns regelt. Das kann ewig dauern. Wie du vorhin gesagt hast, bei großen Unternehmen, es ist natürlich bei großen Ländern oder Institutionen, es ist genau das Gleiche. Es ist ein fetter Dampfer, bis der mal seine Richtung gewendet hat. Das kann Ewigkeiten dauern. Deswegen brauchst schon auch Top-Down-Lösungen, aber ich glaube, zuerst brauchst du die Bottom-Up-Lösung. Und da ist wirklich jeder und jede von uns gefragt, zu liefern und was zu verändern.
Ja, ich glaube, es sind diese kleinen, wir brauchen immer so ein bisschen Pilotprojekte, wo so irgendwelche verrückten Leute einfach sagen, so, ich probiere das jetzt mal aus. Und wenn das dann klappt, dann kann man immer wieder sagen, hier, guck mal, da ist ein Projekt, hier sogar, das klappt sogar in der Wüste. Wenn das da klappt, dann wird das ja wohl in Brandenburg klappen. Und darauf kommt es an. Also ein paar Verrückte müssen so ein bisschen vorweglaufen und einfach mal Sachen ausprobieren. Und dann müssen wir nach und nach mit mehr und mehr Leuten lernen, wie wir das auch machen können.
Hast du ein Wort, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft aus?
Regenerativ.
Nice. Sehr gut. Das habe ich erwartet. Hast du ein großes Vorbild im Bereich der nachhaltigen Landwirtschaft? Also du hast vorhin schon so ein paar Leute gesagt, aber so einen Mensch vielleicht rauspicken, wo auch ein Buch geschrieben hat, was dich besonders inspiriert hat vielleicht oder so?
Ja, Buch jetzt
oder nie. Film oder also, in Person begegnet?
Ja, also
oder?
Auf jeden Fall, ich bin unglaublich dankbar Zach Weiss, also gerade im Bereich Wasser und also wir arbeiten auch zusammen, gerade noch mit ihm telefoniert. Wir starten jetzt gerade mit dem neuen Kurs im März. Und ja, das ist mein absolutes Voll, was diese Wasserlandschaften angeht. Also ich habe bisher niemanden gesehen, der so schöne und vor allem so gute und sichere Wasserlandschaften baut. Und also da auf jeden Fall Zach Weiss. Dann auch mehr in der Landwirtschaft, im Landwirtschaftsbereich, Darren Dorothy von Regrarians ist auch also unglaublich genial, um das Ganze mehr in so einen Farm-Kontext zu bringen. Aber das ist auch eine Evolution. Also es ist so, alle paar Jahre hat das gewechselt. Aber so bei den beiden, würde ich sagen, absolut genial. Ja, bin ich sehr, sehr dankbar über alles, was ich bisher lernen durfte.
Liest du gerade ein Buch?
Viele. Ja, ich krieg's immer nicht hin, nur eins zu lesen. Was ich sehr empfehlen würde, ich weiß nicht genau, ob es das auch auf Deutsch gibt, The Age of Seeds. Wo es so drum geht, wie sind evolutionär verschiedene Samen entstanden, wie sich Pflanzen weiter, also super spannendes Buch, ist geil geschrieben, weil es ist super wissenschaftlich vom Inhalt, ist aber immer als spannende Geschichte geschrieben. Also, das würde ich allen empfehlen. Dann, Ultra Processed Foods ist so ein bisschen, auch zu empfehlen, um so ein bisschen zu merken, so, oh, das ist, vielleicht auch nicht so, so das Beste, so das sind gerade zwei Bücher, die ich lese und dann ab und zu, um so ein bisschen auch noch Romangedanke zu haben, das eins, ich muss gerade überlegen, wie es heißt, Ill Wind, geht darum, leider fast ein realistisches Szenario heutzutage, da ist ein Öltanker gegen die Golden Gate Bridge gefahren, ausgelaufen. Und die sagen, ja, scheiße, jetzt hier alles voller Öl, was machen wir? Und dann ist da eine Firma, die sagt, ja, wir haben hier so kleine Mikroorganismen gezüchtet, die können das zersetzen, wir müssen die da einfach nur raufsprühen und alles wird gut. Dann machen die das und wie das so ist mit komisch gezüchteten Mikroorganismen, die machen nicht immer nur das, was man will. Und ja, um es jetzt nicht zu spoilern, geht einiges schief. Das ist auch, auch ein spannendes Buch.
Liest du dann lieber haptische Bücher oder E-Books?
Ich lese eigentlich lieber haptische Bücher, mach's aber fast nie, weil es so unpraktisch ist und es ist immer so vom Packen her alles immer schon recht eng. Deshalb E-Books und ich bin ein gigantischer Hörbuch-Fan. Also ich höre fast alles als Hörbuch, weil gerade wenn man im Garten arbeitet oder irgendwelche Sachen, wo ich jetzt nicht super viel bei denken und schreiben muss. Ja, also ich höre eigentlich so 1 bis 2 Bücher die Woche und lese dann langsam nice. So 1 im Monat noch zusätzlich.
Ich bin auch absoluter Hörbuch-Fetischist. Seit ich 6 Jahre alt bin oder war, bin ich nicht mehr. Ich habe letztes Jahr ein Hörbuch rausgebracht. Das würde ich dir gerne schenken. Oh, das schicke ich dir zu.
Sehr, sehr gerne.
Das freut mich. Kannst du als nächstes hören. Ja. geht über Permakultur und Trockentrenntoiletten.
Perfekt.
Aber also ist vielleicht ein bisschen langweilig. Man kennt es wahrscheinlich schon. Aber.
Ach, es gibt immer irgendwo noch so einen kleinen Nugget an Gold, den man vielleicht noch nicht gehört hat. Also ich freue mich immer über alles.
Ich hoffe einen riesigen, wenn
Sehr
du das
gut.
hörst. was ist denn dein Lieblingsmusikgenre? Hast du gehört, was ich gesagt habe?
Nee, Starlink hat ab und zu mal einen kleinen Hänger.
Dein Lieblingsmusikgenre?
Es wechselt gerade ein bisschen. Es war Melodic Techno, jetzt geht's gerade mehr zu Psy-Techno.
Eieiei, das ist ja richtig harter Tobak.
Ja, auf jeden Fall. Schön dark und düster.
Und dazu baggern dann.
Und dann schön auf dem Bagger sitzen und Dämme bauen.
Was ist deine Lieblingspflanze oder Lieblingsbaum in deinen Projekten? Ist das der Ice-Cream-Baum?
Der ist auf jeden Fall am Start. Ich würde sagen, noch ein... Ja, Moringa ist auch vielleicht noch ein bisschen... Ja, aber kann man noch mehr einsetzen und sind nicht nur die Früchte. Und kann auch ein bisschen mehr Dürre ab. Habe ich hier im Garten selber noch nicht. Irgendwie wollten meine Samen hier noch nicht so richtig loslegen von meinem Moringa-Baum. Aber kommt noch.
Und was ist deine Lieblingsjahreszeit?
Frühling, auf jeden Fall.
Oh, ja.
Also wenn es so richtig losgeht und man sieht, geil, die Pflanzen haben richtig Bock und legen los und die Insekten kommen raus, das ist auf jeden Fall die schönste Jahreszeit für mich.
Hast du eine Technologie oder Methode, die du gerne in Zukunft als nächstes ausprobieren würdest, was du noch nicht ausprobiert hast?
Ja, ich will unbedingt gut werden, was so... RTK-GPS-Drohnen-Geschichten angeht. Also wirklich, wo es auf Zentimetergenauigkeit angeht. Weil das ist, also wir arbeiten jetzt viel so mit Drohnen und Photogrammetry und damit kriegt man auch schon ganz gute Karten hin. Aber teilweise für die Arbeit, die wir machen, kommt es wirklich drauf an, ob es jetzt 5 Zentimeter in die Richtung Gefälle hat oder in die, um das Wasser zu leiten. Und da bin ich am Überlegen, ob ich ein bisschen investieren soll, um da so ein bisschen das Equipment noch nach vorne zu bringen.
Heiß. Hast du noch ein anderes Hobby außer deinen Herzensprojekten?
Also ich verbringe schon sehr, sehr, sehr viel Zeit mit diesen Sachen, aber sonst Klettern. Also Klettern und Wandern. Gerade hier auf Teneriffa ist einfach unglaublich schön. Ich versuche jetzt mal so ein bisschen ins Surfen reinzukommen, weil bietet sich hier auch an.
Das bietet sich auch an, wollte ich gerade sagen, ja.
Genau.
Ich habe noch zwei Fragen habe ich noch. Einmal, wenn du mit einem Schnips von jetzt auf gleich in der Welt was ändern könntest, was wäre das genau?
Ich glaube, das wäre das Bewusstsein in allen Menschen, wie schnell wir Sachen ändern könnten, wenn wir unsere Wasserkreisläufe regeln und einfach vernünftiger mit Wasser umgehen. Und wenn alle Menschen dieses Wissen hätten, dann würde die Welt, glaube ich, ganz, ganz schnell anders aussehen.
Ich habe doch noch zwei. hast du denn jetzt in nächster Zeit ein Projekt oder irgendwas am Start, wo du Hilfe bräuchtest von Menschen, dass irgendwie jetzt zugeschaut haben, zufällig auch in Portugal oder Spanien?
Ja, ich überlege gerade so direkt, weil das Problem ist, oder also ist nicht das Problem, aber jetzt für diese Frage, kriegt unglaublich viele Anfragen und wir hatten jetzt gerade bei den Projekten, die wir machen, da ist immer sehr, sehr viel quasi Arbeit, die schweren Maschinen machen müssen. Und dann gibt es ein bisschen Arbeit, die von Hand noch zusätzlich gemacht wird. Also es ist viel einfach Denkarbeit. Aber es sind dann immer nur so wenige Sachen, wo dann wirklich Hand anpacken so wichtig ist. Und deshalb, also wir waren jetzt bei dem Projekt, weil wir einfach unterschiedliche Projekte zusammengepackt haben, waren wir schon mit 3 Designern da, so also ein bisschen aus Zufall. Und hatten dann auch noch Unterstützung einen Tag und haben einfach gemerkt, so, boah, eigentlich sind wir viel zu viele Hände. Das ist so ein bisschen schwierig. Wenn sich das aber ändert, also wenn wir Projekte haben, wo mehr Hände gebraucht werden, würde ich das auf jeden Fall auch bei mir auf den Social Media Kanälen ankündigen. Genau. Aber so jetzt gerade direkt leider keine.
Ja. Und wenn man selber zufällig irgendwo da in der Gegend abhängt und Land hat, was Wasser bräuchte, dann kann man dich auch einfach mal anschreiben?
Ja, jederzeit. Also auch nicht nur da in der Gegend. Also ich bin global verfügbar und habe Lust, überall zu arbeiten. Ja, also auch von kleinen Sachen, also hier auch auf dem Grundstück, also wenn es nur darum geht, irgendwie ein bisschen das Regengrinnensystem zu verbessern und das mit ein bisschen kleinen Raingarden, also da kann man ganz klein auf irgendwie 10 Quadratmeter was machen oder halt auf hunderten Hektar, also da habe ich eigentlich Lust auf alles.
Ja, ja. Und dann kannst du dir jetzt noch was wünschen. Kannst ja mal überlegen, ob du irgendwas brauchst, wir gucken mal, was das Universum so drauf hat. Ob du eine Fähigkeit oder eine Ressource oder Information oder Idee brauchst, und alle, die das jetzt sehen, später sehen oder zuhören, sind herzlich dazu eingeladen, diesen Wunsch in Erfüllung gehen zu lassen. Ansonsten hilft es auch, das einfach mal richtig auszusprechen, und irgendwann kommt, das weiß ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Was wünschst du dir, Nick?
Ich hätte richtig Lust, in zumindest den nächsten 5 Jahren auf jedem Kontinent, naja, vielleicht nicht so ganz in der Antarktis, aber so, sonst auf jedem Kontinent irgendwie dazu beigetragen zu haben, dass sich der Wasserkreislauf verbessert.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Also, aus allen Kontinenten wäre das, das ist leider jetzt nicht das Deutsche, da erreichen wir jetzt nicht viele, aber vielleicht gibt's ja im deutschsprachigen Raum die Schlaraffen zum Beispiel. Das ist eine ganz witzige, ein ganz witziger Verein, der deutschsprachig auf der ganzen Welt vertreten ist. Und da könntest du ja zumindest mal eine Zahnbürste ins Badezimmer schon mal reinstellen. Unser Gespräch neigt sich dem Ende. Ich danke dir, Nick, dass du dir die Zeit genommen hast. Wirklich herzlich faszinierende Einblicke in die Welt des Wassers und der regenerativen Landwirtschaft. Ja, danke dafür. Ich finde dein Wissen, deine Leidenschaft für das Thema und was Gutes in der Welt zu bewirken, sprüht auf jeden Fall selbst über diese Distanz und das Digitale zu mir rüber. War also wahrlich eine Freude, jetzt 1,5 Stunden mit dir darüber gequatscht zu haben. Und ich hoffe, für alle, die zugeschaut haben, gab es Einblicke in deine Arbeit und neue Perspektiven. Und wir konnten das Thema Wasser und die Bedeutung von Wasser und Natur in unserem Leben noch mal ein bisschen deutlicher machen und unterstreichen. Und ja, zusammenfassend würde ich sagen, haben wir, glaube ich, gelernt, wie wichtig intelligente Wassernutzung und regenerative Techniken für die Zukunft oder auch schon die Gegenwart unserer Landschaften und dem ganzen Planeten sind. Und wir brauchen innovative Ansätze, vor allem in der Landwirtschaft, die es möglich machen, ja, die Ökosysteme zu bereichern und zu unterstützen, statt sie auszubeuten. Sonst geht das einfach nicht lange gut. Ich glaube fest daran, dass jeder von uns und jede einen Teil dazu beitragen kann, bewusster zu leben und einen positiven Beitrag zu leisten. Und das ganz nach dem eigenen Duktus und der eigenen Fasson. Einfach nach dem Herz gehen und gucken. Ich glaube, wir wissen alle, was gut ist, wenn wir uns wirklich fragen und mal in uns reinhören. Ich glaube, das ist eigentlich sehr einfach. Und ja, lasst uns die Erkenntnisse aus diesem Gespräch einfach dafür nutzen in dem Sinne. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und ja, danke dir, Nick, für das tolle Gespräch. Und ich freue mich, wenn wir das bald wiederholen können und sehr gerne auch mal auf Teneriffa am Feuerchen. Das wäre auch mega nice. Ja,
sehr, sehr gerne. Hat mich auch sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend. Komm gut ins Bettchen. Und wir sehen uns nächste Woche, so ihr denn wollt, um 20.03 Uhr. Und da treffen wir uns mit Daniela von Baumkontrolle im Netz. Und sie ist Expertin für die Sicherheit und Pflege von Stadtbäumen mit 15 Jahren Erfahrung. Und da gucken wir uns mal die Gesundheit der Bäume in unseren Städten an. Danke euch, liebe Grüße. Ciao, Nick.
Ciao, ciao.
Yo. Feierabend jetzt. Tschüssing. Mhm.